Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Wir berichten heute über zwei Realitätschecks. Wir schauen auf 24 führende Weltkonzerne und die Frage, ob sie ihre Klimaversprechen wirklich einhalten. Und die AKATEC, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, hat untersucht, welche Verkehrsmittel die Menschen hierzulande am liebsten nutzen würden und welche sie aber im Alltag dann tatsächlich einsetzen. Das Umweltbundesamt legt heute neue Zahlen zur Luftverschmutzung vor. Mehr als die Hälfte aller Frösche, Kröten und Molche stehen in Deutschland auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Ein EU-Projekt soll jetzt genauer ergründen, welche Umweltfaktoren dies verursachen. Und im Verbrauchertipp geben wir Ihnen Kriterien an die Hand vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe, was eine seriöse Hilfsorganisation ausmacht. Viele Öl-, Gas- und Kohlekonzerne melden derzeit für 2022 hohe Milliardengewinne. Gleichzeitig versprechen fast alle Multis dieser Welt, egal aus welcher Branche, CO2-Emissionen zu reduzieren, um zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens beizutragen. Heute legen zwei Organisationen den Corporate Climate Responsibility Monitor vor, indem sie die Klimaziele von 24 global agierenden Unternehmen unter die Lupe genommen haben. Georg Ehring, wie fällt denn die Analyse der Denkfabrik New Climate Institute und der Umweltorganisation Carbon Market Watch insgesamt aus?
Die fällt recht mäßig aus. Und dabei muss man berücksichtigen, dass sie eine Positivauswahl an Weltkonzernen untersucht haben, nämlich Unternehmen einmal aus Sektoren mit nach wie vor hohen Emissionen, also Stahl, Zement, Luftfahrt, Ernährungsindustrie zum Beispiel, und da Konzerne, die weitreichende Klimaschutzversprechen abgegeben haben, die also zum Beispiel bis Mitte des Jahrhunderts oder deutlich früher klimaneutral werden wollen. Und da wurde die Integrität dieser Klimazusagen geprüft und die ist bei 15 von 24 geprüften Unternehmen entweder niedrig oder sehr niedrig. Und insgesamt seien diese Zusagen komplett unzureichend gemessen am 1,5-Grad-Limit, was die Menschheit ja einhalten muss, um die Erderwärmung im erträglichen Rahmen zu halten. Bis 2030 müssten dafür die Emissionen weltweit fast halbiert werden. Und bei den führenden Weltkonzernen mit großen Klimaschutzversprechen kommt gerade mal -15 bis -21% Emissionen raus. Bis Mitte des Jahrhunderts muss die Welt auf Netto-Null-Emissionen kommen und hier kommen diese Unternehmen auf -36%, also noch weniger als bis 2030 schon erforderlich wäre, obwohl alle Netto-Null-Ziele haben. Es gibt kein einziges Unternehmen, das diese beiden Analysehäuser als Klimavorreiter bezeichnen. Ein Unternehmen, Maersk aus Dänemark, ein Schifffahrts- und Transportunternehmen, hatte eine angemessene Integrität des Klimaversprechens, 8 haben eine mäßige und der Rest ist schlecht. Bis sehr schlecht.
Klingt so ein bisschen nach Greenwashing. Welche Lücken fallen besonders ins Gewicht?
Ja, Greenwashing wird in der Tat sehr massiv beklagt. Zwei große Lücken will ich mal rausgreifen aus einer Vielzahl von Lücken. Die eine Lücke ist, dass Zulieferer-Emissionen unangemessen berücksichtigt werden. Die bleiben zum Teil außen vor oder werden eben unzureichend berücksichtigt, unzureichende Klimazusagen. Dann sagt man, unser Unternehmen wird klimaneutral und bezieht dann Produkte von Unternehmen, die das nicht klimaneutral herstellen. Dann ist es in der Realität eben nicht klimaneutral. Das ist der eine Bereich. Und der zweite Bereich ist der Ausgleich von Emissionen. Es gibt Projekte, die CO2 binden, also beispielsweise dadurch, dass man Wald stehen lässt, Urwald stehen lässt, der sonst abgeholzt worden wäre, oder dass man Wald neu anpflanzt oder dass man in technische Lösungen investiert. Diese Versprechen sind aber oft von zweifelhafter bis unglaubwürdiger Qualität, etwa wenn dann stattdessen der Wald woanders abgeholzt wird oder wenn er gar nicht abgeholzt werden sollte. Und solche Versprechen gleichen dann Emissionen aus, die dann nach wie vor stattfinden, und herauskommt eine Klimaneutralität auf dem Papier, aber nicht in der Realität. Auch da greifen ganz viele Unternehmen darauf zurück.
Es waren auch deutsche Multis dabei. Wie schneiden die ab?
Am besten schneidet ThyssenKrupp ab mit mäßiger Integrität. Und damit ist es also der beste deutsche Vertreter. Und hier wird positiv ins Feld geführt, dass beim Hauptprodukt, nämlich Stahlerzeugung, es einen tatsächlich glaubwürdigen Pfad zur Umstellung auf CO2-neutrale Produktion existiert. Schlechter mit niedriger Integrität des Klimaversprechens, also der zweitschlechtesten Note, sind die anderen drei deutschen Unternehmen, die geprüft werden. Bei der Deutschen Post sei unklar, wie eine komplette Dekarbonisierung stattfinden soll. Hier wird immerhin die Umstellung auf eine elektrisch betriebene Zustellungsflotte positiv bemerkt. Beim Mercedes-Benz kritisieren die Berichterstatter vor allem, dass nicht klar wird, wie in den nächsten Jahren die Dekarbonisierung stattfinden wird. Das Unternehmen verspricht eine große klimaneutrale Zukunft, aber was das für die nächste Zeit heißt, das erfährt man nicht so genau. Und bei VW, da wird eine zu langsame Elektrifizierung und ein zu unklarer Fokus auch eben auf den Ausgleich der Emissionen, den ich gerade geschildert habe, bemängelt.
Jörg Ehring stellte Ihnen eine kritische Analyse der Klimaversprechen von 24 international tätigen Unternehmen vor. Derzeit wird in der Bundesregierung heftig darüber gestritten, ob wir mehr Autobahnen oder mehr Bahngleise oder Fahrradwege brauchen. Dazu hat jetzt die AKTEC, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, beim Demoskopie-Institut Allensbach eine deutschlandweite repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die AKTEC ist ein privater und gemeinnütziger Verein von forschenden und praktisch arbeitenden TechnikwissenschaftlerInnen. Seine Mitglieder bieten hiesigen Regierungen auch ihre Beratung an. Claudia Neumeier in Berlin, Sie haben bei der Vorstellung des Mobilitätsmonitors der AKTEC zugehört. Wie kamen denn die einzelnen Verkehrsmittel bei der Befragung weg?
Ja, es ist nach wie vor so, dass das Auto das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel ist. Etwas weniger als die Hälfte der Menschen nutzt das Auto sogar mehrmals täglich. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2019. Damals waren es noch knapp über die Hälfte. Bei der Radnutzung gibt es eine leichte Zunahme. Ungefähr ein Fünftel der Befragten nutzt das Fahrrad regelmäßig. Und die ÖPNV-Nutzung hat jetzt ungefähr wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Jeder Vierte nutzt den ÖPNV mehrmals in der Woche oder am Tag. Im Corona-Jahr 2021 war es nur rund jeder Fünfte. Wenn man die Leute jetzt fragt, welche Verkehrsmittel für sie als unverzichtbar gelten, dann wird das Auto von fast drei Viertel der Leute als für sie unverzichtbar eingestuft. Und da gibt es ein großes Stadt-Land-Gefälle. In der Großstadt bezeichnet es rund 61% als unverzichtbar, auf dem Land 83%. Beim ÖPNV ist es dann ja fast andersrum. 59% der Großstädte halten den ÖPNV für sie unverzichtbar. Und bei den DorfbewohnerInnen sind es nur rund 18%.
Wie groß ist die Bereitschaft, das kommende 49-Euro-Ticket zu erwerben?
Ja, auf das Ergebnis waren die Leute, die an der Studie beteiligt waren, selber sehr gespannt, weil die Deutschen mit dem ja sehr günstigen 9-Euro-Ticket im Sommer doch verwöhnt wurden. Also so hat es Renate Köcher vom Allensbacher Institut formuliert, die heute die Ergebnisse vorgestellt hat. Aber tatsächlich wird das 49-Euro-Ticket sehr positiv bewertet von rund zwei Drittel der Befragten. Und selber nutzen wollen es 20% der Bevölkerung. Aber da sind zu einem großen Teil schon Leute dabei, die den ÖPNV sowieso schon regelmäßig nutzen.
Und wie groß ist die Bereitschaft, sich auf das von der Politik propagierte E-Auto einzulassen?
Ja, da schaut's eher mau aus. Also das Interesse an der E-Mobilität stagniert. Nur rund 23% sagen, dass ein E-Auto für sie überhaupt in Frage käme. Und aktuell nutzen tun es nur rund 3% der Bevölkerung. Aber das sind ganz oft auch Leute, die es als Zweitauto nutzen. Es gibt halt einfach viele Vorbehalte gegenüber E-Mobilität. Für die meisten ist der Kostenfaktor entscheidend. Also die Anschaffungskosten, der Strom wird teurer. Ladeinfrastruktur und Ladedauer sind auch ein wichtiger Punkt. Und 60% finden es fragwürdig, ob E-Autos auch tatsächlich umweltfreundlicher sind. Man muss da zum Beispiel auch bedenken, dass das Stromnetz zum großen Teil immer noch aus nicht regenerativen Quellen gespeist wird.
Welche Erwartungen bzw. Verbesserungswünsche haben die Befragten?
Ja, Erwartungen und Wünsche klaffen manchmal ziemlich auseinander, wenn wir jetzt nochmal auf die E-Mobilität schauen. Erwarten tatsächlich 54% der Befragten, dass die Autos der Zukunft mit E-Antrieb fahren. Aber wünschen tun sich's nur rund 22%. Das ist tatsächlich auch ein Abwärtstrend seit 2019. Damals wünschten sich das noch rund 10% mehr. Wo es eher eine Übereinstimmung gibt, ist, ob der ÖPNV ausgebaut wird. Knapp die Hälfte sagt das. Und man muss dazu wissen, also aktuell ist das Image vom ÖPNV eher schlecht. Er fährt zu selten, ist zu teuer. Wenn man den attraktiver gestalten könnte, also wenn er günstiger ist oder auch Anschlüsse besser aufeinander abgestimmt wären, dann geben sogar zwei Drittel an, dass sie den ÖPNV dann vermutlich auch häufiger nutzen würden.
Claudia Neumeier mit Ergebnissen des Mobilitätsmonitors der AKTEC. Danke nach Berlin. Das Umweltbundesamt veröffentlicht heute neue Zahlen zur Luftverschmutzung. Rein nach Grenzwerten betrachtet wird die Luft in Deutschland besser. Das ist kein Grund zur Entwarnung. Jan Zimmermann aus Berlin.
Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub sind über das ganze Jahr gesehen nicht überschritten worden, bis auf Einzelfälle. In München und Essen lagen an zwei verkehrsnahen Messstationen die Stickstoffdioxidwerte über dem Grenzwert, meldet das Umweltbundesamt. In München liegt der Jahresmittelwert bei 49 statt den erlaubten 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auch in Essen liegt der Messwert darüber. In vielen weiteren Städten gibt es Messstationen mit Werten nur knapp unter dem Grenzwert, zum Beispiel in Limburg, Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Darmstadt und Pforzheim. Das dennoch bundesweit positive Gesamtergebnis erscheint nur auf den ersten Blick erfreulich zu sein, denn ein Gesundheitsrisiko bestehe auch dort, wo die Grenzwerte eingehalten werden, warnt das Umweltbundesamt. Der Grund: die bisherigen Grenzwerte seien veraltet und würden nicht dem wissenschaftlichen Stand entsprechen, erklärt Präsident Dirk Messner. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub sind vor mehr als 20 Jahren festgelegt worden. Die EU-Kommission schlägt deshalb deutlich niedrigere Grenzwerte vor, die sich an den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation orientieren.
Jan Zimmermann berichtete. Ende Juli vergangenen Jahres setzte in der Oder ein massives Sterben von Fischen und anderen in Wasser lebenden Tierarten ein. Die Ursache für diese Katastrophe lag ganz offensichtlich auf polnischem Gebiet. Und während die Deutschen im Herbst 2023 einen Bericht vorlegte, der die sogenannte Goldalge als Ursache ausmachte, wurde der angekündigte polnische Bericht bis heute nicht veröffentlicht. Polens Regierung und die Unternehmen dort sehen die Oder als Wirtschaftswasserweg. Und das hat Folgen. Martin Adam.
Cigacice, ein kleiner Ort an der Oder, gut 80 Kilometer vor der Grenze zu Deutschland. Ende August trifft sich hier eine kleine Gruppe Wütender. Was hat die Oder vergiftet, fragen sie, während zu diesem Zeitpunkt ein paar Meter weiter im Fluss immer noch die toten Fische vorbeitreiben. Die Demonstrierenden rufen: Wir wollen die Wahrheit. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen. Besonders viele Antworten haben die Menschen in Cigacice in dieser Zeit jedoch nicht bekommen. Die Primnesium parvum war's, die sogenannte Goldalge. Das haben Untersuchungskommissionen in Deutschland und Polen, die, anders als angekündigt, auch mehr nebeneinander als miteinander gearbeitet haben, Ende September erklärt. Die Salzwasseralge hat eigentlich in Süßwasserflüssen nichts verloren, konnte sich aber durch hohe Salzeinleitungen aus der Industrie auch in der Oder ansiedeln. Ihre Blüte ist giftig, das hat die Fische und andere Flusstiere das Leben gekostet. Einen Verantwortlichen, gar einen strafrechtlich Schuldigen, konnte man auf polnischer Seite jedoch nicht ausfindig machen, erklärte im September der Generaldirektor der polnischen Umweltschutzbehörde Andrzej Schweda-Lewandowski. Keiner der kontrollierten Betriebe hat über der Norm liegende Abwässer eingeleitet. Für alle kontrollierten Einleitungen gab es wasserrechtliche Genehmigungen. Als die deutsche Untersuchungskommission im September ihren Abschlussbericht zur Oder-Katastrophe vorstellt, präsentiert Andrzej Schweda-Lewandowski einen Zwischenbefund. Auf den vollständigen Untersuchungsbericht wartet man in Polen bis heute. Auch Bergbaubetriebe oder der niederschlesische Kupferkonzern KGHM, die als mögliche Verursacher schnell unter Verdacht gerieten, verschwanden wieder aus dem Fokus. Zwar haben sie enorme Mengen Salze eingeleitet, aber eben alles mit Erlaubnis der Wody Polskie, der polnischen Wasserbehörde. Einer durch die PiS geführte Regierung 2018 geschaffenen Behörde, die parallel zu den regionalen Verwaltungen von Warschau aus die polnischen Wasserwege vor allem bewirtschaftet. Für die polnische Regierung ist die Oder weniger ein Naturraum als ein Wirtschaftsfaktor. Wie wenig man auf deutsche Naturschutzbedenken gibt, wird bei einem Wahlkampfauftritt von PiS-Chef Jarosław Kaczynski im Dezember deutlich. Die Deutschen wollen Polen zu einem Freilichtmuseum machen, mit eher touristischem Wert. Die wirtschaftliche Entwicklung Polens ist, um es vorsichtig auszudrücken, kein Ziel der Deutschen. Beim WWF Polska gibt man sich inzwischen keiner Illusion mehr hin. Die Umweltschützerin Alicja Pawelec befürchtet, dass das Tiersterben weitergeht, sobald die Temperaturen wieder steigen.
Die Situation wird nicht besser. Die ganze Zeit beobachten wir, dass die Salzgehaltnormen um das 4- bis 5-fache überschritten werden. An einigen Stellen ist der Salzgehalt heute höher als während der Katastrophe. Nur dank der niedrigen Temperaturen blüht die Goldalge gerade nicht.
Nochmal so schlimm wie im letzten Jahr werde das Sterben aber nicht, sagt Alicja Pawelec mit hörbarem Frust. Laut Schätzungen seien im Sommer 2022 bereits etwa 50% der Fische und 80% der Muscheln gestorben. Viel lebt nicht mehr in der Oder, was noch vergiftet werden könnte.
Aus Warschau, Martin Adam. Wer heute um die 50 Jahre alt ist, kann sich noch darin erinnern, wie im Frühjahr Kaulquappen massenhaft die Tümpel in Wald und Wiesen bevölkerten und im Sommer quakende Frösche und Kröten nachts das Einschlafen begleiteten. Mittlerweile steht in Deutschland jedoch über die Hälfte der Frösche, Kröten und Molche auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Spanische, italienische, belgische und deutsche Wissenschaftler erkunden deshalb jetzt gemeinsam die Ursachen für das Amphibiensterben. Geleitet wird das Projekt von Andreas Fox, Professor für Umweltwissenschaften an der Uni Osnabrück. Herr Fox, was ist denn jetzt schon bekannt über die Gründe des Amphibiensterbens?
Die einzelnen Ursachen sind jetzt eigentlich gar kein großes Geheimnis. Es ist klar, dass es eine Gemengelage einzelner Faktoren ist. Zu denen gehört zum Beispiel Habitatverlust.
Also, dass ein Feuchtgebiet trockengelegt wird.
Ja, genau. Der Verlust von natürlichen Lebensräumen, und das sind dann für Amphibien eben genau der Verlust von so kleinen Tümpeln, ne, kleinen Ecken auf dem Land, ne, wo, genauso wie Sie das in der Anmoderation so schön gesagt haben, wo man dann eben sich sehr gut dann Frösche und andere Amphibien dann vorstellen kann. Das ist so dieser Habitatverlust, ne, der mit einer Intensivierung der Landwirtschaft natürlich auch zusammenhängt. Weitere Faktoren sind eben Erkrankungen. Also es gibt eine Reihe von Pilzerkrankungen, die in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, detektiert wurden und ja, von denen man weiß, dass die auch eine Rolle spielen. Und dann kann man natürlich auch nicht ausschließen, dass die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auch einen Einfluss hat. Und die große Frage in unserem Projekt ist eigentlich, wie diese Faktoren jetzt einzeln das Artensterben bei Amphibien vielleicht beeinflussen und vor allem in der Wechselwirkung, also wie die zusammenwirken können.
Das heißt, es ist vorher nicht systemisch untersucht worden?
Also es gibt natürlich Forschungsarbeiten, die vor allem eben auf einzelne Faktoren schauen, aber so insgesamt ein Ansatz, wo diese sogenannten multiplen Stressoren gesamtheitlich betrachtet werden, den gibt es so noch nicht.
Wie wirken die Faktoren, die Sie da untersuchen wollen, möglicherweise zusammen?
Das gibt natürlich eine Reihe von wechselseitigen Abhängigkeiten. Eine Sache, die vielleicht am spannendsten ist, auch in unserem Projekt mit Sicherheit sehr viel Aufmerksamkeit hat, das ist die Wechselwirkung zwischen den Pilzerkrankungen und den Pflanzenschutzmitteln, zwischen den Pestizidwirkstoffen, weil diese Pilzerkrankungen, vor allem die Chytridiomykosen, die durch einen bestimmten Erregertypus verursacht werden, die Eigenschaften der Haut der Amphibien schädigen oder ändern. Das ist an sich schon schlecht für die Amphibien. Die können zum Beispiel dann weniger gut Feuchte regulieren oder auch sich mit zum Beispiel Nährstoffaufnahme dann beschäftigen. Aber das kann natürlich auch einen Einfluss haben darauf, wie viel und wie lange jetzt zum Beispiel Schadstoffe aus der Umwelt aufgenommen werden. Und das ist zum Beispiel so eine Wechselwirkung, wo man sich eben einen schlechten Effekt der Pilzerkrankung auf die Tiere an sich schon vorstellen kann, unter Umständen dann eben sogar eine erhöhte Exposition, also eine erhöhte Aussetzung gegenüber den Pflanzenschutzmittelwirkstoffen.
Inwieweit sind Pestizide, Pflanzenschutzmittel schon insgesamt in ihrer Wirkung untersucht? Weil wir wissen, bei Bienen wissen wir, Neonicotinoide zum Beispiel spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle, sind ja auch verboten.
Das ist tatsächlich so. Naja, ich sag mal so, das Risikobewertungssystem für die Pflanzenschutzmittelzulassung ist schon sehr komplex und es wird eine ganze Reihe von Schutzgütern betrachtet. Sie haben die Bienen angesprochen. Es gibt auch aquatische Organismen, Bodenorganismen, Pflanzen, nicht Zielpflanzen und so weiter, Insekten. Die Amphibien und Reptilien sind allerdings noch nicht dabei. Das ist auch ein Aspekt, der in diesem Projekt ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Und wo es darum geht, eben für diese Gruppe von Organismen ein eigenes Risikobewertungsschema zu entwickeln, was dann in der Zukunft eben auch Abschätzungen über die mögliche Gefährlichkeit von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf Amphibien und Reptilien auch zulässt.
Falls herauskommt, dass Pestizide eine größere Rolle spielen als bisher gedacht, müsste dann auch kritischer auf die Wirkung von Pestiziden auf Menschen geschaut werden? Oder ist das eine Verknüpfung, die erstmal entfernt liegt?
Naja, diese Verknüpfung liegt nicht direkt auf der Hand, um es mal so zu sagen. Die Expositionspfade für Menschen und für Amphibien sind dann doch sehr unterschiedlich und auch von den, ja, von den Wirkungen her sind Menschen und Amphibien dann vielleicht doch relativ weit auseinander. Von daher hätte das nicht, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall keine direkte Relevanz.
Ihr Auftraggeber ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA. Wie kommt die da drauf, Frösche, Kröten und Molche untersuchen zu lassen?
Das ist eine allerdings sehr gute Frage. Da wundert man sich zunächst wirklich, weil das der Name der Behörde erstmal gar nicht zu hergibt. Das liegt daran, dass die EFSA, die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, gegründet wurde, um eben die Qualität und die Sicherheit der Nahrungsmittel in Europa sicherzustellen. Das war unter anderem eine Reaktion auf damals BSE-Rinderwahnsinn zum Beispiel. Es gab keine europäische Behörde, die in diesem Bereich was gemacht hat. Und die EFSA beschäftigt sich tatsächlich heute auch mit ganz verschiedenen Risiken, zum Beispiel auch Infektionserkrankungen, die durch Nahrungsmittel dann übertragen werden oder ausgebreitet werden. Und einer dieser Aspekte ist die Sicherheit bzw. die Qualität der Nahrung in Bezug auf die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Und da gibt es eben die beiden Bereiche, die Humanseite, wo eben das Risiko für die menschliche Gesundheit bewertet wird, und die Umweltsicherheitsprüfung. Und die fällt eben damit auch unter diesem Hauptbegriff der Lebensmittelqualität, eben unter die Ägide der EFSA dann.
Zum Amphibiensterben und dieses Interview mit Professor Andreas Fox von der Universität Osnabrück haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Nach dem schlimmen Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Spendenbereitschaft groß. Was Sie dabei beachten sollten, erzählt Daniela Siebert im Verbrauchertipp.
In der aktuellen Situation sind Geldspenden besser als Sachspenden, betont Burkhard Wilke, der Geschäftsführer vom DZI.
Sachspenden verursachen sehr schnell unvertretbar hohe Transportkosten, auch Lagerkosten. Und häufig hat man auch festgestellt, dass eben nicht die richtigen Materialien, nicht die richtigen Größen, nicht die richtige Art von Lebensmitteln gesammelt werden. Deswegen lässt sich mit Geldspenden durch die entsprechenden Hilfsorganisationen vor Ort das passende Material sehr viel effizienter beschaffen.
Das DZI, das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, ist seit Jahren die führende Instanz, die auf dem großen Markt der Spendenmöglichkeiten Orientierung gibt, Spreu vom Weizen trennt. Es verleiht auch das sogenannte DZI-Spendensiegel, das unter anderem eine wirksame Verwendung der Spenden garantiert. In diesen Tagen hat das DZI gezielt eine Spendeninfo publiziert rund um die Hilfe nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien. Darin werden auch an die 20 konkrete Organisationen benannt, die gezielt hierfür sammeln. Darunter die Deutsche Welthungerhilfe, Medico International oder der Münchner Verein Zeltschule, der in Syrien tätig ist. Was Sie und die anderen benannten Organisationen auszeichnet?
Zum einen tragen Sie das DZI-Spendensiegel. Zum anderen sind Sie in der Türkei oder und in Syrien jetzt hier in der Erdbebenhilfe tätig und qualifizieren sich von daher in besonderem Maße eben als Spendenempfänger.
Auch viele Privatpersonen und wenig bekannte Akteure sammeln derzeit Spenden für Hilfe im Erdbebengebiet, bevorzugt online. Burkhard Wilke empfiehlt hier große Vorsicht, wenn man diesen Aufrufen folgen möchte.
Wir beobachten gerade über soziale Netzwerke, über Instagram, über Facebook, teilweise auch über Spendenplattformen wie GoFundMe, Aufrufe von Privatpersonen. Da ist unsere dringende Bitte ganz klar, nur den Aufrufen auch Folge zu leisten, wo man die Privatpersonen persönlich kennt und ihnen traut.
Wer bei der Spende keine Fehlinvestition riskieren will, sollte darauf achten, dass die spendensammelnde Organisation wirklich kompetent ist, in der Türkei oder Syrien tätig zu werden.
Der eine Maßstab wäre das Spendensiegel. Wenn eine Organisation das Spendensiegel nicht trägt, könnte man sich die Internetseite ansehen und schauen, wie sie über vergangene Einsätze berichtet. Ist sie auch sonst schon mal in Katastrophengebieten mit tätig gewesen? Oder verfügt die Organisation über andere Projekte, etwa in Syrien, sodass sie dort über Netzwerke und Kontakte mit verfügt? Immer sollte der Blick dann auch gehen in die Rubrik Jahresberichte. Hat die Organisation einen aussagekräftigen Jahresbericht, der auch die Finanzen offenlegt?
Auch auf betrügerische Spendensammler sollte man derzeit gefasst sein, online oder im Briefkasten.
Ein Alarmzeichen sollte auf jeden Fall sein, wenn ein solcher Aufruf sehr emotional rüberkommt. Wenn eher Emotion als Information vermittelt wird. Texte, wo ich als Empfänger auch immer wieder angesprochen werde und mir quasi eine persönliche Mitverantwortung suggeriert wird, wenn ich nicht spende, dann habe ich quasi Schuld am Leid dieser Menschen. Diese Art von emotionaler Erpressung oder Nötigung zum Spenden ist auf alle Fälle ein leicht erkennbares Zeichen für Unseriosität.
Das DZI hat eine Checkliste für sicheres Spenden erstellt mit Kriterien, die bei der Auswahl helfen. Positiv zu bewerten sei zum Beispiel die Mitgliedschaft in einem renommierten Dachverband wie dem FENRO.
Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Reicht das Wahlergebnis in Berlin für ein legitimiertes Linksbündnis? Fragen wir ab 12:10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.